die Raumforderungen der Augenhöhle aus der neurochirurgischen Sicht ist eine ganz spannende Sache. Denn wie schon gesagt, es gibt eine lange Tradition, speziell hier in Wien, und das ist, ich habe es vorher gesagt zum Kollegen Hauff und zum Kollegen Lukas, mich persönlich verbindet eine ganz besondere Reminiszenz mit diesem Saal. Ich bin hier als kleiner Bub immer zum Kasperl gegangen. Ja. Da waren die Kasperl-Aufführungen und der liebe Wolfgang Hauff hat gesagt, na, du vergisst das Krokodil nicht, denn der hat also da immer mit diesem Prügel herumgetan. Und manchmal ist es also mit dieser Orbiter genauso. Und es war Josef Hürtel, der gesagt hat, das Alpha und Omega der medizinischen Wissenschaft ist die Anatomie. Und der liebe Hürtel hat recht. Und wenn Sie gar nichts mitnehmen von heute, von den anatomischen Sachen, dann die einfache Sima-Regel. Was ist die Sima-Regel? Die Sima-Regel ist die, es gibt in der Orbiter 7 Knochen, es gibt in der Orbiter 7 Muskeln und es gibt in der Orbiter 7 Nerven. Ja. Es ist so. Und das ist vielleicht, oder was heißt vielleicht, das ist der Grund, warum gerade die Augenhöhle als Region dermaßen spannend und interessant ist, wenn es darum geht, über die Raumforderungen zu sprechen. Sie haben das jetzt den ganzen Vormittag schon gemerkt, das ist ja wie eine Schnitzeljagd, nicht? Es kommt immer ein Teil dazu. Kommt immer ein Teil zuerst von der Diagnostik mit der Echografie und mit den ganzen wirklich diffizilen klinischen Diagnostiker. Da kommt der Christian Czernik, gibt also irgendwelche Diagnosen, wenn man ihm dann sagt, na, das interessiert mich nicht, weil das da ein Tumor ist, das weiß ich ja. Sagen wir lieber, wie es rundherum ausschaut, denn ich muss ja dort hinein operieren. Und dann kommt der Neurochirurg und sagt, naja, gibt viele Wege nach Rom, welcher ist jetzt nun der beste? Das Compartment-Modell, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ist viel komplexer, als Sie es gesehen haben, aber es ist auch viel wichtiger. Warum? Denn die genaue Kenntnis des Compartment-Modells, nicht nur in der Diagnostik, sondern noch viel mehr dann in der Therapiefestlegung, hilft Ihnen, die richtige Eingangstür zu finden. Und das ist der springende Punkt, wenn wir über die Augenhöhle sprechen. Nichts ist unguter, wenn ich durch die falsche Tür da hineingehe, denn dann werde ich mich verlaufen. Und verlaufen in der Augenhöhle ist eine ganz ungute Sache. Aus unseren Publikationen und Grafiken, das Compartment-Modell ist in Wahrheit ja noch komplexer, als es gemeinhin dargestellt wird. Es ist nicht nur die Problematik intrakonal und extrakonal von besonderer Bedeutung, sondern auch die Situation in der Literatur wird immer fälschlich gesagt, intradural und extradural ist natürlich ein Blödsinn in der Orbiter, aber es wird so publiziert und wird so beschrieben. Es ist einfach wichtig, exakt zu wissen, in welchem Compartment befindet sich die Läsion, welche auch immer. Es muss nicht immer Tumor sein. Fremdkörper in der Traumatologie ist ein Thema. Aber ich muss natürlich wissen, wo ist die richtige Tür, wo gehe ich jetzt da richtig hinein, ohne dass ich nicht unnötig Sachen zerstöre. Nun, Gründe für den operativen Eingriff in der Augenhöhle jetzt von der neurochirurgischen Seite her gesehen. Wissen Sie, man hat dann sehr rasch ein sehr selektioniertes Patientengut beisammen. Und erlauben Sie mir, kritisieren Sie mich bitte ruhig, ich bin natürlich ungemein stolz auf unsere Orbiter-Gruppe, die wir jetzt seit vielen, vielen Jahren haben. Nicht nur, weil wir uns persönlich gut verstehen, nicht nur, weil wir auch wirklich einen Spaß dran haben, ich gebe es ganz offen zu, sondern weil wir auch die entsprechenden Ergebnisse liefern können. Und das liegt darin, dass wir wirklich danach trachten, jeden dieser Fälle aus einem Sammelsurium an Erfahrungen entsprechend zu lösen. Wir sind natürlich zu 70% mit Tumoren konfrontiert, der wildesten Genese. Aber auch die vaskulären Läsionen mit etwa 10% von dem, was wir tun. Die kongenitalen Missbildungen mit etwa 10%, was wir tun. Endokrinologischen Störungen macht etwa 5% in unserem Betätigungsfeld aus. Und natürlich das Trauma von der dramatischsten Art und Weise. Bitte, um die Frage der Kollegin zu beantworten, es gibt keine inkomplette Optikusruptur. Der ist entweder durch oder nicht. Ja, also funktionell ist er entweder weg oder vorhanden. Nun, das bringt mich jetzt so ein bisschen dazu, es gibt so dieses Top-3-Rating. was sind jetzt die Top 3 Tumoren bei den Kindern und was sind die Top 3 Tumoren bei den Erwachsenen. Sie haben sie heute schon ein bisschen gehört. Da ist ein Unterschied. Es ist ein großer Unterschied, ob wir jetzt über Kinder sprechen oder ob wir über Erwachsene sprechen. Die Top 3 bei den Kindern sind die Dermizysten, die kapillären Hämangiome und also das Rhabdomyosarkom, Gott sei Dank nur selten, aber doch, kann man nur sagen. Und es gibt nichts Unguteres, wenn etwas Seltenes zwar vorhanden ist und dann aber nicht daran gedacht wird. Bei den Erwachsenen die Lymphome, die kavernösen Hämangiome und natürlich von der neurochirurgischen Seite ganz besonders, soll ich jetzt sagen populär oder attraktiv, die Meningiome. Das Compartment, wie gesagt, wir Neurochirurgen, wir sind medizinische Handwerker. Das heißt, wir sind sehr morphologieorientiert. Für uns gibt es die primär aus der Augenhöhle herauswachsenden Tumoren, etwa ein Drittel von unserem Betätigungsfeld. Die kommen aus der Orbita und wachsen in die unterschiedlichsten Richtungen aus dieser Augenhöhle heraus. Oder die sekundär in die Augenhöhle hineinwachsenden Tumoren. Naturgemäß bezogen jetzt auf unsere Patienten guter Hauptteil unseres Betätigungsfeldes zu etwa zwei Drittel der Läsionen. In der Vergangenheit war immer die Frage, na, kann man das überhaupt operieren? Also ich erinnere mich gut noch, also, dass das eigentlich immer so der erste Konnex war, na, kann man das überhaupt machen? Ja, in meiner damals jugendlichen beschwingten Art habe ich immer ja drauf gesagt und eigentlich manchmal erst danach nachgedacht, war ein Fehler. Heute gibt es noch viel diffizilere und ganz genaue Optionen und Möglichkeiten, die Navigation, das Planen, das Imaging, die Diagnostik der Radiologie, CT, Kernspintomographie ist wesentlich komplexer, denn wir brauchen diese Datensätze, um es in unsere intraoperativen Workstations, das heißt, der Computer ist ja Teil unseres Operationsequipments, das ist wie bei einem Pilot in der Kanzel, der Kampfflugzeugpiloten würde es einfallen, ohne entsprechender Navigation heute zu fliegen. Ich meine, ich weiß schon, das hat da unlängst erst einen Piloten gegeben, der in Amerika am falschen Flughafen gelandet ist. Aber meine Güte, die Amerikaner landen oftmals falsch wo. Aber es ist essentiell heutzutage und es gibt de facto eigentlich keine Operation mehr, wo wir nicht diese Navigation mit uns mithaben. Der liebe Arnulf lächelt ein bisschen verschmitzt hinten, denn wir haben das natürlich auch sehr gern, wenn wir das gemeinsam operieren. Und ich sage Ihnen eines, die Berechtigung als Chirurg haben Sie dann, wenn Sie dastehen und noch immer etwas besser sind als das System. Denn es kann das beste technische System abstürzen. Und was ist dann? Ja, schlimm, wenn Sie dann nicht wissen, wo Sie sind. Wann passiert das? Wenn Sie die falsche Tür gewählt haben. Also immer das dann denken. Nun, die Zugänge. Es ist jetzt nicht die Zeit, da jeden Einzelnen durchzugehen. Unmöglich, da wird man jetzt sehr lang da sitzen, auch nicht jede Pathologie kann ich Ihnen zeigen, aber ich kann etwas mit Ihnen machen. Die Situation ist nämlich relativ einfach. Stellen Sie sich die Pyramiden von Gizeh vor. Stellen Sie sich vor eine Pyramide. Und jetzt nehmen Sie diese Pyramide und stecken Sie diese ins Auge. Und zwar so, dass die Spitze dieser Pyramide in den Optikuskanal hineingeht und die Basis dieser Pyramide die Augeneingangsebene darstellt. Können Sie sich das vorstellen? Das sollte diese Zeichnung hier verillustrieren. Und jetzt wissen Sie ganz genau, wo welche Türe ist. Denn bekanntlich hat diese Pyramide vier Seiten. Durch jede dieser Seite gibt es jetzt eine Eingangstüre und es gibt eine Basis. Und auch durch diese Basis können Sie hineinspazieren. Also diese orbitale Pyramide illustriert sehr schön, welche Zugangsoptionen wir heutzutage, nicht nur von neurochirurgischer Perspektive, haben, um in diese, es gibt Autoren, die bezeichnen die Orbit als Jewelry Box, ja, als Juwelenbox. Na klar, es gibt nirgendwo eine Anhäufung von dermaßen vielen anatomischen Strukturen wie in der Orbita. Also wir haben die transkarniale, transorbitale Route, was heißt das? Wir kommen von oben, also irgendwie transfrontal, frontal ist da, durch Trepanation legen wir frei, präparieren uns das Orbiterdach, gehen dann durchs Orbiterdach hinein, die eine Seite dieser Pyramide. Oder von lateral, der Hippo hat das schon schön gesagt, der modifizierte Krönlein. Ich sage, warum modifiziert, weil wir da heute in den Nuancen sehr, sehr fein unterscheiden. Na, da kommen wir von der Seite, seitliche Fläche der Pyramide, wo wir hineingehen. Transfazial unter Anführungszeichen, es gibt diese Unterseite, das ist vorwiegend mit unseren Freunden von der Kieferchirurgie, kann also über den Sinus Maxillaris, eine Höhle, kann man sich zum Nutze machen, um von dort in diese Augenhöhle hineinzukommen. Wir Neurochirurgen operieren sehr, sehr viel mit dem Endoskop und ich werde Ihnen jetzt dann gleich zeigen, wie schön man Orbitertumore mit dem Endoskop operieren kann. Nämlich über die Nase, auf transnasalen Wege, wann, wenn ich die mediale Fläche der Pyramide mir nehme und wenn ich von dort meinen Zugang hineinlege. Und was Sie beim Kollegen Steinkolke schon gesehen haben, also wenn ich über die Basis komme, also das, wo ich durchs Auge selbst hineingehe, das ist die Basisfläche, das ist also die Tür am Boden der Pyramide, wo ich hineinkomme. Nehmen wir uns gleich einmal das erste vor. Die transkranielle Route, wie komme ich zu dem Orbiterdach hin? Durch eine relativ einfache Trepanation, sprich Schädelöffnung über dem Stirnhirn, ist ein Standardzugang der Neurochirurgie. Und was man sehr schön hier sieht, ich kann mir da also das Orbiterdach herausnehmen und habe neurochirurgisch gesehen jetzt da ja einen wunderbar schönen breiten Zugang zu allem, was ab Bulbusebene bis rückwärts zureicht. Und ich sage Ihnen, ich spaziere mit diesem Zugang bis weit hin Optikuskanal. Die Eröffnung des Optikuskanals ist für einen trainierten Neurochirurgen heutzutage wirklich kein Problem mehr. Das Handling hineinzugehen, sich die vordere Kurvatur, das vordere Knie der Arteria carotis frei zu präparieren, spazieren bis hin zur Sehnervenkreuzung und darüber hinaus, wenn Sie so wollen, auch durch den Boden des dritten Ventrikels in den vierten Ventrikel hinunter. Also da gab es früher... Als Kind hat mir das fasziniert, die Reise ins Inneren des Ich. Ja, das machen wir heute. Und das funktioniert auch wirklich gut. Und das funktioniert heute so, dass wir da imstande sind, auch ohne funktionellem Defizit das zu bewerkstelligen. Ich zeige Ihnen das einmal. Schauen Sie, das ist so ein klassischer subfrontaler Weg. Nicht? Sie orientieren sich spielend. Das ist so ein typischer solitärfibröser Tumor, eher was Selteneres. Aber da nach leichtem Anheben der Dura des Stirnhirns, ich brauche da nicht einmal die Dura öffnen, gar nichts, habe ich einen breiten Zugang, das ist das gesamte Orbiterdach, und kann man diesen Tumor de facto in toto komplett herauspräparieren. Sie haben diesen Tumor schon gesehen, das war einer von jenen Bildern, die Ihnen der Kollege Radiologe gezeigt hat, nur mit dem einzigen Unterschied, dass wir jetzt eine gesicherte Histologie haben. Wie schaut denn das jetzt mit dem Handling aus? Ich habe mal gedacht, ich zeige Ihnen ein paar so typische Fälle, um Ihnen auch ein bisschen zu demonstrieren, wie wir diese Präparationstechniken heute handhaben. Das ist jetzt so für uns ein Klassiker. Der Zugang, wie gesagt, transfrontal, transorbital. Sie sehen sehr schön, das Stirnhirn wird ganz leicht angehoben, wobei ich diese Spateln dann gar nicht mehr brauche, weil nach richtiger Lagerung des Patienten fällt mir das Gehirn so und so zurück. Ich habe also dann genügend Platz, kann hier zunächst mit einem hochdrehenden Bohr- und Fräsesystem mir das gesamte Orbiterdach aufmachen. Und schauen Sie, und das ist das Schöne, mit der Navigation sehe ich sofort im Realtime-Verfahren, wo bin ich denn eigentlich? Ja, das heißt, ich brauche nur mir entsprechend ein Zeigedevice nehmen, habe den Datensatz der Radiologie, meistens als Fusionsdatensatz, sprich die Information der Computertomographie, die Information der Kernspintomographie, die Information auch des Ultraschalls bis hin zur Angiografie, merged in einem System, man nennt das Fused Imaging Mode, also fusionierte Bilddatensätze, wo Sie die gesamte Information auf einen Blick bekommen. Und dann geht man da hinein, was ich gelernt habe. Früher haben wir ja mit dem Fettgewebe, darf ich sagen, geurast. Und dann habe ich den lieben Wolfi Hauf bei mir im OB gehabt. Und gerade, dass er nicht geschimpft hat die ersten paar Mal, weil wir einfach mit dem Orbiterfett lieblos umgegangen sind. Was ich gelernt habe, ist wesentlich mehr auf dieses Orbiterfeld Rücksicht zu nehmen und es zu belassen. Und auch der Kryostick, sehen Sie das? Also das ist eine feine Sache, speziell in der Orbiterchirurgie. Warum? Weil selbst auf kleinstem Raum kann ich durch Anfrieren der Läsion, in dem Fall ein kavernöses Hämangiom, ein bisschen atypisch gelegen, aber glauben Sie es mir, es war eines, kann ich mir durch Anfrieren selbst die kleinsten Tumorpartikeln herauspräparieren und kann entsprechend genau sagen, ja, es ist alles heraus und die Sache ist geklärt. Es ist nicht eine einzige anatomische Struktur zerstört. Die Rekonstruktion des Orbiterdaches, das ist auch so ein Thema. Wir machen das routinemäßig mit entsprechenden heute fließgebundenen Gewebsmaterialien hier. Also diese Maus tut, was sie will. Die Reposition des Knochendeckels möchte ich Ihnen auch deswegen kurz zeigen, denn es ist klar, dass da so kleine Titanplatten und Schrauben hineinkommen, die bleiben drinnen, das ist biologisch vollkommen inertes Material, bewirken aber, dass man kosmetisch ein sehr schönes Resultat erzielt. Wie gesagt, die Kryochirurgie ist für mich einer der wirklichen ganz wichtigen Schritte, speziell wenn wir über die Chirurgie der intraorbitalen Tumoren, der intrakonalen Tumoren sprechen. Warum? Weil es mir erlaubt, die Pathologie wirklich zu fassen. Ich kann sie mir wirklich richtig gehend anfrieren und dann mit Dreh- und Kippbewegungen das selbst über das engste Loch heraus manipulieren. Schauen wir uns die nächste Seite vielleicht an. Von lateral haben wir schon einiges gehört, aber da gibt es jetzt etwas, wo man schon sehr aufpassen muss, nicht? Denn wenn man früher ist, der Krönler ist da hineingegangen, hat eine exorbitant hohe Rate an Facialis-Läsionen. Sie kennen den Facialis, das ist der Gesichtsnerv, der dort fingerförmig wie die Hand verläuft. Und das ist nicht sehr hübsch, wenn man da also jetzt die Stirnäste des Nervus facialis kappt. Warum? Es gibt kosmetisch nichts Unguteres, speziell in der Damenwelt, als ein unsymmetrisches Gesicht. Und wenn dann, es werden enorm viel Geld wird ausgegeben, um die Falten wegzubekommen, ja, aber wenn die Falten jetzt auf einer Seite nicht mehr da sind, aber auf der anderen Seite schon, das ist noch unangenehmer. Ja? Also diese Stirnastfunktion des Facialis ist bitte schön unbedingt zu erhalten. Und da gibt es einen einfachen Trick. Ja? Und weltweit, wenn ich das herzeige, lächeln die Leute ein bisschen, aber glauben Sie es mir, es funktioniert. Das ist die Daumenregel. Ja, das ist mein Daumen. Ja, mein Endglied des Daumens. Das können Sie bei sich selber probieren. Sie brauchen es nur hier ins Pterion, in die Flügelgrube hineinlegen und den Daumen auf den Jochbogen dranlegen. Ja? Sie können gar nichts anderes den Daumen wohin legen, denn Sie fallen richtig gehend da hinein. Ich sage Ihnen, und genau das ist die Region, wo kein Nerv ist. Wir wissen das von unseren anatomischen Studien. Die Wahrscheinlichkeit, dort einen Nervenast zu erwischen, ist minimal. Und wenn Sie jetzt Ihren Hautschnitt exakt da hineinlegen und das sozusagen als Ihr Zugangstrajekt nehmen und dort sozusagen Ihre Türe öffnen, werden Sie damit kein Problem haben. Auch dazu ein kleiner illustrativer Fall. Das wurde fälschlicherweise als Granulom bezeichnet. In Wahrheit war es dann ein kleines Neurinömchen, das dort größer geworden ist, das wir von dieser lateralen Seite her präpariert haben. Was uns als Neurochirurgen natürlich noch viel öfter beschäftigt sind, ich habe schon gesagt, die Meningiome, speziell die sogenannten sphenoorbitalen Meningiome, das sind jene Meningiome, die aus der mittleren Schädelgrube, Basis der mittleren Schädelgrube, Temporalpol nach vorne zu wachsen und in die Orbiter hinein penetrieren. Und auch da haben wir heutzutage mit der sogenannten Piezochirurgie, das ist ein ultraschallgesteuertes Knochenmanipulationsgerät. Wieder habe ich was gelernt, das habe ich in dem Fall von den lieben Freunden der Kieferchirurgie gelernt. Da war der damalige Chef der Kieferchirurgie bei mir im OB vor 20 Jahren und hat gesagt, ja, und warum nehmen Sie nicht das? Na, Wissen darüber. Und das ist der große Vorteil, wenn man zusammenarbeitet und auch voneinander lernen kann. Das ist also der Effekt des piezochirurgischen Gerätes, kurz dargestellt, was die wenigsten wissen, dass das eigentlich auch nichts Neues ist, denn Curie, hat er den Nobelpreis für diesen Effekt seinerseits bekommen. Um ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, jeder Chirurg hat so fast hätte ich jetzt gesagt, so seine Lieblingszugänge oder seine wie soll ich sagen, seine Präferenzen. Die orbitozygomatischen Zugangslinien sind etwas, was uns auch über die vielen Jahre sehr viel geholfen hat, diese Zugänge zu optimieren. Und was Sie hier in dem Fall sehr schön sehen, ist dieses ungemeine Plus an Information, das wir durch diese vier fusionierten Bildtechniken bekommen. Schauen Sie, das ist so ein typisches Navigationsbild. Diese Maus mag nicht mehr. Die ist auf der Flucht vor irgendeiner Katze. So, aber schauen Sie mal. Das ist so ein typisches fusioniertes Bild, wo ich die Information aus der Computertomographie, aus der Kernspintomographie und aus der Angiografie zusammenlege, diese Datensätze fusioniere und das als Basis für meine intraoperative Navigation habe. Das ist deswegen ein sehr interessanter Fall, werde ich Ihnen gleich zeigen. Auch ein bisschen, um Ihnen das Gefühl zu geben, wie es bei uns so im OP zugeht. Also der Patient ist hier schon gelagert, nicht erschrecken. Das ist eine typisch neurochirurgische Maßnahme, dass der Kopf fest in einer Zange eingespannt ist. Warum? Der darf sich natürlich keinen Millimeter bewegen, weil sonst ist die ganze Navigation beim Teufel. Nicht? Also das ist so die typische Situation, die wir haben. Das ist das Navigationssystem, das ist also sozusagen fixer Bestandteil unseres interoperativen technischen Equipments, das da mit uns ist. Ich glaube, da können wir uns ein bisschen was jetzt sparen, sonst wird es zu lang. Typischer Weg, in dem Fall ein erweiterter Zugang von lateral. In dem Fall haben wir schon so ein bisschen vermutet, dass es sich hierbei schlimmerweise um ein adenoidzystisches Karzinom handelt. Und ich sage Ihnen eines, diese adenoidzystischen Karzinome, das sind Teufel, das sind wirkliche Teufel. Denn wenn es die nicht alle kriegen, dann kriegt der Tumor sie. Also muss man leider Gottes sagen, in dem Fall war es eigentlich eine sehr schöne Präparation und sehr schöne Operation. Sie sehen selbst wieder Erhalten des perioperativen Fettgewebes, der Muskulatur. Die Muskeln haben wir sehr schön runtergekriegt. Die Randschnitte allesamt negativ. Sehr wichtig bei diesen Operationen ist, dass sie auch einen guten Konnex hin zu einem Pathologen haben. Denn es gibt nichts Dümmeres, als wenn Sie dorthin präparieren, das freilegen und dann schicken Sie einen Schnellschnitt weg und dann bekommen Sie die Rückantwort, naja, was meinen denn Sie? Sage ich, naja, deswegen schicke ich das ja zu Ihnen. Na, das könnte das oder das oder das sein und dann kommen so fünf Sachen. Blöde Geschichte. Denn gerade bei diesen Fällen ist es wirklich essentiell. Und der Kollege Lukas und Hauf werden wir beipflichten, wenn sie da nicht alles kriegen, dann kriegt der Tumor sie. Und deswegen haben wir das also in diesem Fall auch gemacht. Was ich persönlich also dann noch zusätzlich mache und was sich sehr bewährt hat, ist, wenn ich diesen Tumor dann heraus habe mit entsprechenden Sicherheitszonen, dass man auch am Präparat markiert, wo ist vorn, wo ist hinten, damit der Pathologe sich ja orientieren kann, weil der kriegt ein Stückchen und weiß nicht, wo hinten und vorn ist. Das heißt, gerade wenn es um die Randzonen geht, gerade wenn es um diese speziellen Fragestellungen geht, ist es essentiell, dass man auf das auch Rücksicht nimmt. So, habe ich Ihnen schon gesagt. Da gibt es diesen Satz, one size doesn't fit all. Es gibt nicht den Standardzugang und es gibt nicht die Standardtüre, die Sie zu öffnen haben. Wir machen gerade in der Schädelbasischirurgie heutzutage sehr, sehr viel mit unseren Endoskopen. Zum Beispiel, die Hypophysenadenomchirurgie erfolgt de facto heute ausschließlich endoskopisch. Die Chirurgie im Bereich des Glivus in der Mittellinie hinunter zu, wo wir früher wirklich exzessive Mittelgesichtsspaltungen gemacht haben, Nase weggeklappt, Mandibel gespalten, also was wir da alles aufgeführt haben. Wir können das heutzutage in den allermeisten Fällen wirklich sehr schön auch mit unseren Endoskopen umgehen. Ich bin sehr dankbar, dass wir in Österreich, in Wien speziell, eine ganz starke HNO-Chirurgie haben. Leider kann Wolfgang Stöttner heute nicht da sein. Er ist natürlich fixer und integrativer Bestandteil in unserer Orbiter-Gruppe und ich bin auch wirklich sehr froh darüber. Also auch unsere HNO-Kollegen sind da sehr aktiv mit uns dabei. Und schauen Sie, ich gehe nochmal zurück, denn das ist so unsere typische OP-Situation. Nicht? Da steht der Neurochirurg, da steht der HNO-Chirurg und da steht dann der Augenmann. Wir stehen da Seite an Seite. Na, Hans, was gibt es Besseres für einen Patienten? Ja? Nicht nur, dass 4 Augen mehr sehen als 2, sondern da sehen ja 6 bis 8 Augen mehr als 4. Und ich bin wirklich persönlich überzeugt davon, dass unsere wirklich sehr, sehr guten Ergebnisse darin fruchten. Deswegen ist es mir so ein Anliegen, darauf hinzuweisen. Und schauen Sie, das ist so ein typischer Fall. Ein ganz ausgerissenes, kavernöses Hämangiom. Der Christian Czerny hat mir das bis zum Schluss nicht geglaubt. Ja. Aber schauen Sie, ganz atypisch gelegen, da ganz medial im hinteren Quadranten hinten. Und das ist die Situation, da kommen Sie durch die Nase wirklich schön hinein. Ja. Nasengang, Nasenmuschel, Präparation der Nasenmuschel. Ich weiß natürlich sehr schön durch die Navigation, welches kleine Stückerl ich da von der medialen Orbiterwand wegnehmen muss und kann mich dann sukzessive vorpräparieren. Der Patient hat eine ganze Reihe von Komorbiditäten gehabt. Der Jüngste war er auch nicht gerade, wenn ich das so sagen darf, mit 72 Jahren. Und dazu kommt, wie es heute so oft ist, auch der Vater einer Mitarbeiterin von einem guten Bekannten, von irgendwelchen Granden in irgendwelchen sehr wichtigen Institutionen. Hier der Zugang, sehen Sie, und da kommt mir jetzt wirklich, diese Maus regt mich auf, hier kommt man wirklich sehr schön jetzt da in die Orbite hinein und schwupps, man kann sich da auch ein bisschen den Druck auf die Augenhöhle zu Hilfe machen und das so richtig auch von außen ein bisschen herausmassieren. Also man kommt in diese Bereiche auch endoskopisch sehr schön hin. Und zwar rein endoskopisch, endoskopisch assistiert. Das sind die Bilder nach dem Eingriff. Das Kavernom ist weg. Was man sehr schön sieht, sind da auch die Zugänge hinein. Wo man, also da sind noch die kleinen Luftblaserl. Die Luftblaserl sind für uns auch manchmal ganz wichtig, weil wir dann genau wissen, wo wir dann eigentlich wirklich waren. So, wir steigern uns ein bisschen, nehmen jetzt das sozusagen die nächste Seite von dieser Pyramide her. Ich habe ja schon gesagt, von unten, es gibt ja dann diese untere Fläche, das ist ein klassischer Fall, habe ich deswegen ausgewählt, weil wie gesagt, 2/3 dieser Fälle sind einfach Tumoren, die von außen jetzt in die Augenhöhle hinein penetrieren. Und wenn wir das operativ angehen, müssen wir natürlich mit der Augenhöhle entsprechend auch agieren. Das ist ein Fall, dem haben wir jetzt gemeinsam die Kieferchirurgie und die Neurochirurgie gemacht, wo wir transoral im Vestibulum das eröffnet haben und über ein Herunterklappen des Oberkiefers uns den Weg freigemacht haben durch den Sinus Maxillaris, weil ich musste ja da über den Sinus Maxillaris Orbiter hinweg in die Fossa Pterygopalatina nach rückwärts zu, was prinzipiell sehr gut gegangen ist. Also da hat der Kollege Kieferchirurg gearbeitet. Hier, das ist gerade die Situation, wo man jetzt wirklich das gesamte Unterkiefer, ohne dass ich irgendeinen Hautschnitt machen muss, ich brauche nur die Lippe hochziehen und das herunterklappen, dann übernimmt der Neurochirurg, das erkennen Sie immer dann, wenn das Mikroskop ins Spiel kommt, diesen Eingriff. Wieder mit dem Piezo-System kann ich auch in der größten Tiefe mir Hinterwand-Sinus Maxillaris entfernen, Boden der Orbiter entfernen, kann den gesamten Tumor, das gesamte Tumorpaket herauspräparieren und der Erhalt des Bulbus, kann bis hinein in die Fossa infratemporalis präparieren und wie gesagt in diesem Fall haben wir auch den gesamten Tumor, wie Sie hier sehen, herausgeschält. Ist deswegen wichtig, weil die Dame künstlerisch sich sehr aktiviert und sie hat auch erlaubt, dass man das Bild herzeigen darf. Also sie hat keinerlei, wie auch immer geartet, auch Okklusionsstörung oder Problem und dergleichen ist bester Dinge und singt heute ihre Opernarien. Transfazial, transorbital ist natürlich eine Ich mag das Wort devastierende Chirurgie nicht so besonders gern, weil devastieren tut eigentlich der Tumor, das heißt die Pathologie als solches. Wir müssen uns aber sehr gut überlegen, wie wir mit dem auskommen. Und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn Sie sagen, ja, hervorragende Operation. Ich meine, wir Chirurgen neigen dazu natürlich mit unserem übergroßen Ego. Wir sind die Besten, Schönsten, Tollsten, können überhaupt alles. Und der Patient ja, schaut also sehr gut nach der Operation aus. Damit das wirklich so ist, müssen wir unser Augenmerk also sehr auf die Rekonstruktion und die Kosmetik auch wenden. Pleomorphes Adenom, einer der häufigsten Typen, haben wir ausgewählt. Das ist eine junge Dame, 26 Jahre, mit einem klaren klinischen Bild. Und sehen Sie, um hier das wirklich komplett herauszubekommen, muss man natürlich auch am Knochen arbeiten. Ja, aber sonst komme ich dort nicht hin. Das heißt, ich muss also Anteile des Orbitavulstes, des Zygoma herausnehmen, um in diese Gegenden zu kommen. Ich mache das jetzt ein bisschen schneller, wenn es geht, aber das will mich jetzt nicht. Na, der will nicht. Herr Urban, der will nicht. Okay, geht nicht Zeit genug. Warum? Was ich Ihnen zeigen wollte, ist, man muss natürlich dann, und das ist das Mädel, bitte nicht vor der Operation, sondern nach der Operation, man muss natürlich auch kosmetisch mit dem Knochen, mit den Fräsedefekten arbeiten. Es gibt Knochenersatzsubstanzen, die man richtig gehend anmodellieren kann, um auch hier ein kosmetisch entsprechendes, ansprechendes Ergebnis zu bekommen. Ja, leider geht es aber nicht immer. Leider geht das nicht immer. Das ist ein besonders tragischer Fall eines Patienten. Kann ich da zurückgehen noch, die vorhergehenden Bilder? Warum ist der so tragisch, so ein Fall? Denn diese Patienten mit den etwas ausgelassenen Tumoren, in dem Fall ist es ein Esthesioneuroblastom, die gehen oft durch sehr viele Hände. Ja, der ist zum Beispiel erstmalig 2004 diagnostiziert worden, ist dann viermal irgendwo operiert worden, hat auch eine Radiatio bekommen, hat gekriegt eine Gamma-Knife-Therapie, also eine stereotaktische Radiochirurgie und ist leider Gottes, hat er immer wieder sein Rezidiv hier bekommen. Das Auge selbst war funktionell dann schon fort. Das heißt, die einzige Chance, diesen Tumor wirklich Herr zu werden, auf Basis der Pathologie, ist ihn komplett zu entfernen. Da haben wir jetzt die Basis unserer Pyramide. Das heißt, diese Tür können wir uns besonders weit aufmachen. Bedeutet aber, dass man hier natürlich ganz besonders rekonstruktiv tätig sein muss. In dem Fall haben wir durchs Auge praktisch, und Sie werden das, hoffentlich geht das jetzt, ja, da ist jetzt das Auge und evisceriert, ist schon weg. In dem Fall haben wir auch wirklich alles von rundum heraus präpariert. Wichtig ist, dass Sie dann auch wirklich in diesen Optikuskanal hineingehen und durch den Optikuskanal auch wirklich nach endokraniell kommen. Also ich sage immer, bevor ich die Vorderwand der Karotis, so gefährlich es auch ist, sehe, war ich nicht weit genug. Und hier haben Sie das gesamte Konvolut heraus. Das tun wir jetzt ab, das ist grauslich. Wichtig ist dann die entsprechende Nachsorge und beim Kollegen Steinkogel ist schon angeklungen, wir können natürlich heutzutage mit der Epithetik, mit der Epithesenkonstruktion schon sehr viel machen. Also es ist natürlich, ich habe diese Fälle jetzt bewusst nicht reingenommen, meine Zeit ist eigentlich schon vorbei und ich höre dann auch gleich auf, aber natürlich gibt es dann noch die Option der mikrovaskulär gestielten Lappen. Es gibt die verschiedenen Lappenplastiken. Also Sie können mir glauben, all das ist in unserem Armamentarium drinnen. Ich will aber am Schluss, und das gehört zu den neurochirurgischen Aspekten dazu, es ist nicht immer nur die Operation. Ja? Wir sind in der stolzen Lage, dass wir hier in Wien wirklich die gesamte Palette anbieten können. Da gehört auch die endovaskuläre Option dazu. Wir haben einen eigenen endovaskulären Operationsraum, auch dazu nur ein geschwinder Fall. Nicht diese blöde Straßenbahn. Ja, das ist auch ein Patient, der gegen die Straßenbahn gelaufen ist, nur hat der Patient eine traumatische Sinus cavernosus Fistel gekriegt. Heutzutage ist das die Domäne der endovaskulären Chirurgie. Schauen Sie, da sehen Sie diese Kurzschlussverbindung an den Bildern. Ich bin dem Kollegen Gruber, der bei uns die endovaskuläre Schiene leitet, sehr dankbar für diese Bilder. Da brauchen Sie nichts operieren, denn da gehen Sie mit dem Katheter hinauf, können diese Kurzschlussverbindung mit dem Katheter verschließen. Das sind sogenannte Coils oder Stents, die da hineinkommen, können sehr schön die Karotis erhaltend hier arbeiten. Und da haben Sie auch gleich den Effekt, nicht vor der Operation, das typische Bild einer dramatischen Sinus Cavernosus Fistel. Und das geht innerhalb kürzester Zeit. Ja, nach 2 bis 3 Tagen haben Sie dann schon wieder eine wirklich klinisch signifikante Verbesserung. Gamma Knife. Hier in Wien steht in Österreichs einziges Gamma Knife. Wir haben kein zweites, wir haben im Moment nur das eine. Und da sind wir sehr stolz, dass wir seit Juli 2012 auch den neuesten Typ sozusagen haben. Heißt das so schön Gamma Knife Perfection, also ein perfektes Modell. Jeder Händler lobt seine Ware, nicht der Chirurg lobt seine Chirurgie, der Radiochirurg lobt seine Bestrahlungsformen. Aber das Beste für den Patienten ist, wenn die alle zusammenarbeiten und wenn man wirklich so einen individualisierten, patientenorientierten, spezifischen Plan hat. Das ist ein Patient, 86 Jahre, also nicht mehr der Allerjüngste, wenn ich so sagen darf. Und der hat ist amaurotisch. Hat also den Pulvus eingemauert und hat einen enormen Exophthalmus gekriegt mit immerwährenden Entzündungen da. Und wir haben diesen Tumor da hinten gefunden. Und ich erinnere mich noch gut, der ist verfallen, wie es darum gegangen ist, dass die einzige Möglichkeit ist, wir operieren das. Ja, dann hat ihm einer geraten, na, da muss man das halbe Gesicht zerlegen und das Auge, das muss raus. Und das geht gar nicht anders. Schnecken. Denn wie man vom Bild sehr schön mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit vermuten kann, handelt es sich hierbei um ein Meningiom. Wir haben uns entschlossen, das damals mit einer sehr hohen Strahlenbelastung, warum? Es ist amaurotisch auf dieser Seite. Das heißt, das Auge ist funktionell zwar nicht zu verwenden, aber plastisch-chirurgisch braucht er das und kosmetisch braucht er das. Und schauen Sie mal, innerhalb 48 Stunden nach dieser Gamma-Knife-Therapie haben wir ein wirklich sehr ansprechendes Resultat erreicht, das in sich vollkommen stabil ist. Dem Patienten geht es gut, er ist glücklich, er ist froh, wir sind es auch. Und in diesem Sinne, über die vielen Jahre, also ich persönlich beschäftige mich jetzt mit diesen Orbiter-Geschichten schon seit 25 Jahren. Und wir haben so ein bisschen zusammengesammelt und sind eigentlich sehr stolz, dass wir auf ein sehr großes Patientenkollektiv blicken können. Also wir haben an die 700 primäre Orbitertumore jetzt in unserer Datenbank. Wenn ich die sekundären dazu rechne, sind das immerhin knapp 2000 Tumoren, die wir jetzt über 25 Jahre überblicken. Wir haben tatsächlich, wenn Sie mich fragen, wir haben eine Mortalität von null. Wir haben eine interoperative Mortalität, eine perioperative Mortalität von null. Ja. Wir haben eine Gesamtmorbidität, die zwischen 2 und 3% liegt. Ich denke, da können wir sehr stolz drauf sein. Und wir haben, und das ist etwas, wo man dann natürlich als Chirurg besonders drauf schaut, wie schauen denn die Resektionsraten in Korrelation zum funktionellen Ergebnis aus. Also ich glaube, das kann sich wirklich mehr als sehen lassen. Und jetzt verstehen Sie, warum ich gesagt habe, diese Form der Behandlung ist heutzutage nicht mehr dieses Desaströse, dieses komplett Kaputtmachende. Stimmt nicht. Ja, wir haben heutzutage, Gott sei Dank, bedingt durch unsere Möglichkeiten, die wir in unserem Team haben, sehr viele, sehr schöne, sehr effiziente Möglichkeiten. Die Chirurgie von Raumförderung in der Augenhöhle ist heute eine sehr sichere, eine sehr effiziente und vor allem eine sehr effektive Behandlungsform. Natürlich ist eine spezielle technische Ausstattung, ich habe geschrieben, sehr zu empfehlen. Ich würde sogar sagen, es ist eigentlich in Anbetracht der Funktion zu fordern. Natürlich braucht es auch eine gewisse persönliche Erfahrung, aber ich glaube, jeder von uns ist sehr gerne bereit, seine Erfahrung auch weiterzugeben. Eine genaue Kenntnis der Pathologie, der Morphologie, es interessiert uns mitunter nicht nur, dass dort der Tumor drinnen ist, wir müssen auch wissen, wie es rundherum ausschaut und es braucht das interdisziplinäre Management zu diesem Erfolg. Jetzt höre ich aber auf, sehr stolz bin ich auf unser Buch, das hoffentlich demnächst erscheinen wird. One size doesn't fit all, aber alle zusammen sind wir in der Lage, ein, glaube ich, wirklich sehr effizientes und komplettes Behandlungsmodell offerieren zu dürfen. Dankeschön.